Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Wir sprechen auch heute wieder über ganz aktuelle Fragen des Rechts, des Rechtsstaats und unserer Verfassung und haben dabei natürlich den besonderen Blick auf das Thema Datenschutz und demnächst auch wieder Informationsfreiheit. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin. Und an meiner Seite sitzt Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der Ping.
Um genauer zu sein, sitze ich dir gegenüber, Stefan, auf einem Hotelbett.
So genau wollten wir es gar nicht wissen, Nico.
Na, die ist nämlich, was die Aufnahmeumstände angeht, eine ungewöhnliche Folge. Die meisten Folgen nehmen wir ja online auf, diese dann mal wieder face-to-face. Und wir sind derzeit beide in Köln, bei den Kölner Tagen Datenschutz. Und
die Freunde von Didi Hallervorden werden jetzt mir den Gag nachsehen. Was denn? Ins Hotel? Wir steigen genau ein, lieber Nico,
ja,
mit einer Hamburger Initiative zu einem Thema, das so ein bisschen dümpelt und schlummert. Wir wissen ja, dass sich unsere geliebte Bundesregierung, die Koalition, ins eigene Stammbuch geschrieben hat, die Datenschutzaufsicht in Deutschland zu reformieren. Stichwort Zentralisierung der Datenschutzaufsicht für den privaten Sektor. Da gab es 2025 doch die ein oder andere Bewegung bis hin zu Gesprächen des Bundeskanzlers mit der Ministerpräsidentenkonferenz. Und dann sah es so aus, als wäre es jetzt mal sozusagen ein bisschen in Vergessenheit geraten. Gut unterrichteten Kreisen kann man entnehmen, dass es dazu durchaus einen Gesetzentwurf im Innenministerium gibt, der allerdings noch der Unterschrift des Ministers Dobrindt harrt. Und jetzt kommt was auf den Tisch, das ist spannend, und zwar über den Bundesrat, eine Bundesratsinitiative aus Hamburg, die eine deutlich andere Zielrichtung hat. Sie möchten nämlich die Aufsichtsstrukturen auch aktualisieren, von unnötigem Aufwand und Doppelprüfung befreien, Innovationen leichter möglich machen. Und dazu haben sich die Hamburger was ausgedacht, lieber Nico.
Genau, es ist ein Gesetzesentwurf, der wie schon Vorläufer dieses Gesetzesentwurfs, die es ja auch vergangene Legislaturperioden gegeben hat, die erst einmal überhaupt die Datenschutzkonferenz, also die Konferenz der 18 Bundes- und Landesbehörden, dann auch gesetzlich verankern möchte und die dort ein Einer-für-Alle-Prinzip dann auch einführen möchte, dass also bei bestimmten Fragen, die von einer Behörde entschieden worden sind, dass diese Entscheidungen dann auch von den anderen Behörden als verbindlich übernommen werden. Um damit, das ist ja das Grundthema, was wir da immer haben, nämlich die Beobachtung, die nicht zu leugnen ist, dass das ein Problem ist, dass Datenschutzbehörden unterschiedlicher Bundesländer nicht nur unterschiedliche Akzente setzen, sondern auch unterschiedliche Standpunkte vertreten, wenn es um Fragen zum Verständnis von Normen der DSGVO geht. Dem möchte man dadurch Abhilfe schaffen, dass man so ein Einer-für-Alle-Prinzip schafft, was man sich wohl so vorstellen kann, dass man sich darüber verständigt, dass für bestimmte Fragen, zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass Hamburg sicherlich gerne sich das vorstellen könnte, für Fragen der Anwendbarkeit der DSGVO auf KI-Anwendungen Vorreiter zu sein, also der eine zu sein, der das dann für alle entscheidet. Also das ist der Kern, das ist das Herz dieses Vorschlags. Ich finde das zunächst mal politisch dann interessant, dass sich das ja jetzt einreiht, doch in eine ganze Reihe auch von Statements und Entwicklungen und Bemühungen auch innerhalb der Datenschutzkonferenz, da weniger angreifbar zu sein. Dass das geleugnet wird, kommt eigentlich so gut wie nicht mehr vor, dass es da ein Problem gibt.
Ich jedenfalls habe es aufgegeben. Es gibt natürlich Gegenargumente, aber die werden jetzt nicht mehr gehört, das Thema ist durch.
Man versucht im Interesse, also weil man befürchtet, dass andernfalls die ganz große Reform kommt und dann der gesamte private Bereich dann in die Zuständigkeit der Bundesbehörde geht, dem möchte man dadurch vorbauen, dass man jetzt dort andere Alternativen schafft, um es zu vermeiden, dass da zu wichtigen Fragen unterschiedliche Standpunkte vertreten werden. Das reiht sich ganz gut da drin ein.
Ja. Das kann man natürlich Fragezeichen setzen. Also zum einen kann man die Frage stellen, wie ist das eigentlich mit diesen Vorschlägen und der föderalen Struktur unserer Bundesrepublik, die ja unverrückbar und unabänderlich ist, Artikel 79 Absatz 3, schreibt das so vor. Das Thema kann man aber natürlich deutlich auch niedriger hängen, dass sich Behörden anderer deutscher Länder an Entscheidungen, die in einem bestimmten deutschen Land gefällt wurden, halten, haben wir in sonst auch sehr, sehr vielen Bereichen. Ja, wenn in Rheinland-Pfalz die Fähigkeit, ein Kraftfahrzeug zu führen, mit dem Führerschein belohnt wird und der Führerschein übergeben wird, wird das natürlich auch in Hessen und in Bayern anerkannt. Das scheint jetzt kein so großes föderales Problem zu sein. Trotzdem gibt es natürlich zwei Gesichtspunkte, die schon noch mal ein bisschen anders sind. Das eine ist das Thema, dass die Aufsichtsbehörden, die wir haben, unabhängig sind. Und das könnte ja durchaus ein Eingriff in ihre Unabhängigkeit sein, wenn da eine Bindung hervorgerufen wird. Das heißt, dann haben wir auf einmal ein Problem mit der Datenschutzgrundverordnung. Und da kommt natürlich auch das schönste deutsche Gesetz nicht ran. Jedenfalls da muss man noch mal tiefer drüber nachdenken. Und Punkt Nummer zwei, das scheint mir eher ein praktischer Gesichtspunkt zu sein. Ich glaube gerne, dass sich zum Beispiel die Hamburger in ihren Blütenträumen vorstellen, dass sie dann ganz kluge Entscheidungen treffen können zu ihren eigenen Fachgebieten. Die Hamburger sind ja wirklich eine super aufgestellte Behörde und die sind auch international wirklich anerkannt. Innerhalb auch des Europäischen Datenschutzausschusses sind sie sehr aktiv und spielen eine wichtige Rolle. Aber es wird ja wohl das Windhundprinzip gelten. Das heißt, wenn dann irgendeine andere Datenschutzbehörde zu irgendeinem Thema irgendeine Entscheidung trifft, dann wird wohl die erste Entscheidung für alle anderen verbindlich sein. Und ich glaube, darüber sollte man nochmal nachdenken. Natürlich kann man an die Fairness der anderen Aufsichtsbehörden appellieren, nach dem Motto, wir haben doch alle unsere Schwerpunkte. Niedersachsen macht Beschäftigtendatenschutz und die Bayern waren schon immer, was weiß ich, im Automobilsektor stark und Schleswig-Holstein ist super in Fragen des technischen Datenschutzes. Aber wer sagt denn, dass sich diese eingespielte Aufteilung tatsächlich bei den dann anstehenden Beschlüssen und Entscheidungen auch durchsetzt? Und dann gucken natürlich alle relativ belämmert aus der Wäsche, wenn irgendeine kleine Aufsichtsbehörde, der man nicht zutraut, dass sie die Rechtslage vollumfänglich im Blick hat, dann Entscheidungen raushaut oder sagt, wir haben dazu aber schon viel früher entschieden. Ja? Also da wird man noch mal ein bisschen nachdenken müssen. Frage habe ich auch noch in Bezug auf die Datenschutzkonferenz. Dass man sie sozusagen institutionalisiert, ist gut und recht, ist aber eher natürlich ein formeller Gesichtspunkt. Allerdings wurde in der Pressemitteilung, der Hamburger Pressemitteilung zu dieser Bundesratsinitiative gesagt, diese Konferenz solle verbindliche Regeln für alle Datenschutzbehörden in Deutschland festlegen können. Und das habe ich so verstanden, dass dort also auch Prozedurales geregelt wird. Dass es da nicht nur um inhaltliche Entscheidungen gehen soll, sondern zum Beispiel um Verfahrensfragen. Wie gehe ich mit Beschwerden um oder wie gehe ich vielleicht auch im Kontext eines Kohärenzverfahrens auf europäischer Ebene vor? Und das wird natürlich super spannend sein zu beobachten, ob das so gemeint ist und ob tatsächlich dann die Konferenz ihren Mitgliedern und dann ja offensichtlich auch mehrheitlich mit mehrheitlicher Abstimmung vorschreiben kann, wie man sich in bestimmten prozessualen Fragestellungen verhält. Das wäre nochmal ein weiterer Schritt, der mit Sicherheit den einen oder anderen unter dem Gesichtspunkt der unabhängigen Führung seiner eigenen Landesaufsichtsbehörde nochmal ins Grübeln bringen wird. Also interessanter Vorschlag, offensichtlich gegen die Zentralisierung der Datenschutzaufsicht gerichtet und mit einigen Fragezeichen versehen, die beantwortet werden müssen.
Das einer für alle Prinzip, jetzt komme ich mit einem Lieblingsthema, Hörerinnen und Hörer, die den Podcast sehr regelmäßig hören, werden es vielleicht jetzt schon sagen, oh Gott, jetzt kommt er wieder damit. Einer für alle ist eigentlich ein Instrument, wo es eigentlich naheliegen würde, einen Staatsvertrag zu schließen. Und da haben wir ja mannigfaltige Vorbilder für. Da gibt es zum Fernunterrichtsgesetz, was wir hier auch mal in einem Fall besprochen haben, gibt es eine Behörde in Nordrhein-Westfalen, die auf Grundlage des Staatsvertrages so agiert. Wir haben es im Medienrecht rauf und runter. Wir haben es im Barrierefreiheitsrecht ganz frisch gehabt auch, dass ein Staatsvertrag geschlossen wurde, wo sich die Bundesländer darauf verständigen, dass eine Behörde, das und eine wäre hier die DSK, dass sie für alle agieren kann. Und ich wundere mich immer, dass es da nicht mal auch eine Initiative gibt, doch mal die Bundesländer zusammenzubringen, weil das sicherlich ein Weg wäre, der vielversprechend wäre.
Scheint mir allerdings auch Vertrag zu sein, wenn man sich die Akteure anschaut. Warum sollte sich denn ein durch die Datenschutzgrundverordnung mit Unabhängigkeit gesegneter Landesdatenschutzbeauftragter davon beeindrucken lassen, dass sich die Länderregierungen vielleicht gemeinsam mit der Bundesregierung zusammensetzen und irgendwelche Pläne entwickeln, wer jetzt in diesem Konzert was zu sagen hat? Da wird doch der Einzelne sagen, ihr könnt hier regeln, was ihr wollt. Ich bin durch die Datenschutzgrundverordnung bestallt. Ich bin mit Unabhängigkeit gesegnet. Und wenn ihr jetzt hier nationale Vorschriften erlasst, die mir Vorschriften machen und mich offensichtlich in meiner Amtsführung beeinträchtigen, dann ignoriere ich die mal ganz heftig.
Ja, das sehe ich ein bisschen anders, Stefan. Der baden-württembergische Datenschutzbeauftragte oder die baden-württembergische Datenschutzbeauftragte, nur als Beispiel, ist ja nicht durch die DSGVO eingerichtet worden, sondern ist ja wiederum dann Sache des nationalen Rechts, wie die Behörden errichtet werden.
Ja.
Und dementsprechend, also eine Umstrukturierung der Behörden, dem steht die DSGVO nicht, aus meiner Sicht nicht entgegen.
Ja, dem stimme ich zu. Das ist ja auch das Argument gewesen, zu sagen, Zentralisierung geht im Prinzip. Ja. Also bestimmte Zuständigkeiten rauszunehmen. Mhm. Da kann niemand in Sachen Unabhängigkeit juchzen, weil das eine nationale, mitgliedstaatliche Angelegenheit ist, die dann wiederum die EU-Seite nichts angeht. Auch wenn die EU-Kommission sich immer wieder lästerlich äußert über die angebliche Vielstimmigkeit der deutschen Aufsichtsbehörden und die mangelnde Durchsetzungskraft im ETSA, ist eine Unverschämtheit, sowas zu behaupten. Geht die EU nichts an, das macht Deutschland mit sich aus. Aber die Frage, sozusagen inhaltliche Vorgaben zu machen, eine inhaltliche Bindung im Rahmen der durch die Datenschutzgrundverordnung zugewiesenen Zuständigkeiten herzustellen durch nationales Recht, ich glaube, da wird der ein oder andere unabhängige Landesbeauftragte noch mal drüber nachdenken, ob er da ohne weiteres mitspielen will.
Wechseln wir das Thema, Stefan, und sprechen über etwas, was in aller Munde ist in ganz Europa, nämlich das Thema digitale Souveränität. Also worunter die meisten verstehen, dass wir doch ein Problem haben, wenn, wie es ja jetzt dieser Tage passiert, es auf einmal heißt, also bestimmte KI-Fortentwicklungen aus dem Hause Anthropic. Da gibt es auf einmal Exportverbot. Das dürfen wir
auch nur US-Bürgern zur Verfügung.
Also die Abhängigkeit, die wir hierzulande haben von hauptsächlich amerikanischen Anbietern, die unter dem amerikanischen Recht stehen und damit auch handeln müssen, so wie es die amerikanische Regierung vorgibt. Und das Ringen darum, doch auch in Europa Alternativen zu haben. Und da gibt es jetzt ein sehr ehrgeiziges Tech-Package, wie es so schön heißt, das unter anderem auch einen Rechtsakt enthält, eine Verordnung enthält, die Cloud und AI betrifft. Und die Technologie zu Cloud und zu AI in Europa erleichtern soll. Eine kleine Anmerkung möchte ich noch loswerden zu dem Anthropic-Fall. Der ist gar nicht so neu. Es gab schon einmal eine Zeit, wo bestimmte Verschlüsselungssoftware von der amerikanischen Regierung mit einem Exportverbot belegt worden ist. Das ist nicht, glaube ich, Jahrzehnte mittlerweile zurück. Also das ist keine ganz neue. Das ist, da darf man jetzt nicht vorschnell sagen, das ist Trump. Das war, glaube ich, sogar noch die Clinton-Regierung, die das gemacht hat. Das ist auch sehr umstritten gewesen und als unfreundlicher Akt seinerzeit angesehen worden. Aber dass Technologie, die vielleicht sensible Seiten auch hat, unter Exportkontrolle stellt, ist nicht unbedingt was Neues. Das aber nur so als kleine Randbemerkung jetzt zu dem ganz aktuellen Anthropic-Nachrichten dort. Zurück zu dem Rechtsakt, der wohl in seinem Herzen vor allen Dingen eine Einteilung von Cloud-Anbietern in Risikokategorien oder von Cloud-Diensten, muss man sagen, in Risikokategorien vorsieht. Also die höchste Risikokategorie, das ist die dann zertifizierte, das müssten dann die Anbieter, die Cloud-Anbieter alle 2 Jahre wiederum nachweisen, dass das so ist, um ein solches Zertifikat zu erhalten. Das ist die Speicherung der Cloud-Daten ausschließlich in einem EU-Staat und die Gewährleistung, dass auch in der ganzen Lieferkette wiederum, alle Software, die wiederum dort auch genutzt wird, um diesen Cloud-Dienst zu betreiben, dass das auch alles europäische Dienstleister sind. Und dann halt am anderen Ende der Kategorienkette stehen dann die Cloud-Dienstleister, die nicht gewährleisten, dass die Daten in Europa gehostet sind. Und dazwischen gibt es so Kategorien wie Cloud-Dienste, deren Daten zwar in Europa gehostet sind, die aber wiederum betrieben werden von Anbietern, die, also so steht es da nicht, aber das ist gemeint, die ihren Sitz in Amerika haben.
Und da wird mit klaren Ansagen nicht gespart. Also die Vizepräsidentin Virkkunen sagt zu dem Thema glasklar, we want to make sure that our most critical sensitive data is stored in Europe. Ganz klare Absage also an auch unter Wettbewerbsgesichtspunkten eine ganz klare Absage an Dienstleister oder Anbieter außerhalb der EU. Die will man dafür nicht haben.
Genau, und das Ganze hat eine starke industriepolitische Komponente. Wir hatten ein Gespräch beim Deutschen Anwaltstag Anfang Januar mit der Europaabgeordneten, einer grünen Abgeordneten, Alexandra Giese, die dort sehr, sehr engagiert ist, die nochmal sehr stark betont hat, dass das ein großes Stück Industriepolitik sei, mit dem man es hier zu tun habe. Nämlich anknüpfend an diese Kategorisierung wiederum möchte man, und damit ist erstmal hat man eigentlich nur die öffentliche Hand im Blick, also EU und aber auch nationale Behörden dann dazu verpflichten, also dann nur die zertifizierten Dienste zu benutzen, also die in Europa ansässigen Dienste zu benutzen. Man flankiert das Ganze mit Vorschriften, die den Mitgliedstaaten aufgeben, unter erleichterten, das geht ins Baurecht hinein, Bedingungen auch Data Centers zu errichten. Und das Wunschbild, was dahinter steht, ist, dass die eines Tages die öffentliche Hand, ähnlich wie das, ich glaube, Schleswig-Holstein ja schon auch geplant hat, oder dann wird als Beispiel Frankreich genannt, wo das auch schon auch Politik ist, dass die öffentliche Hand mehr oder weniger ausschließlich dann europäische Cloud-Dienste, also echte europäische Cloud-Dienste von europäischen Anbietern nutzt. Schöne Grüße an den Schwarzkonzern.
Und das Ganze nochmal durch eine weitere Lage sozusagen noch vertieft. Chips Act 2.0, dass man also auch eine eigene Chipsproduktion in der Europäischen Union aufbauen und fördern möchte. Ja, was mich bei diesen Diskussionen um Souveränität immer irritiert, ist das, was man ganz früh und als erstes sagt, was das Ganze nicht wäre. Es wäre nämlich kein Protektionismus, sagt die Kommission, sondern es ginge schlicht und ergreifend um Unabhängigkeit. Man wollte die eigene Unabhängigkeit wahren und das habe mit dem Ausschluss von US-amerikanischen oder chinesischen Anbietern gar nichts zu tun. Gleichzeitig wird im nächsten Satz darauf hingewiesen, dass 80% der digitalen Produkte und Services in der EU von Nicht-EU-Anbietern stammen, also offensichtlich ein wirtschaftspolitisches Thema. Und dann benennt man drei Ziele dieses Tech-Package, die aus meiner Sicht zwei von drei sind mit Sicherheit diskutabel. Transformation der Wirtschaft durch Förderung der Einführung neuer Technologien und künstlicher Intelligenz. Dagegen kann keiner was haben, dass unsere Wirtschaft auf Vordermann gebracht wird und auch insbesondere der Mitgliedstaat Deutschland digitaler wird. Zweites Ziel, Stärkung der Widerstandsfähigkeit unserer Lieferketten. Das ist vernünftig. Und dann kommt der springende Punkt. Das dritte Ziel dieses Pakets, Förderung des europäischen Wegs zur technologischen Souveränität. Und da weiß ich dann halt nicht genau, was gemeint ist. Ich weiß weder, was technologische Souveränität ist. Und was der europäische Weg ist, kann man vermuten. Auch der Commissioner Jürgensen, der sich dort insbesondere unter dem Blickwinkel Energiesektor in die Debatte einbringt, spricht immer wieder von einem europäischen Weg, der so eine Art Pendant sein soll zum American Way of Life offensichtlich. Und der auch gute Aspekte hat, dass wir sozusagen unsere Werte nicht nur hochhalten, sondern auch durchsetzen können. Aber unterm Strich ist mir dann die Unterscheidung zwischen dem, was da geplant ist und dem, was man bisher eigentlich Protektionismus nannte, nicht ganz klar. Mhm.
Ja, das ist ein Punkt, das ist eine Glaubensfrage. Also ob man daran glaubt, dass der Staat oder die Staaten, Europa hier, dass sie dazu berufen sind und dazu fähig sind, auch tatsächlich jetzt Industrieentwicklungen, die wir ja schon seit Jahrzehnten haben, also mit einem großen Hebel umzudrehen und die Verhältnisse zu ändern. Vielleicht bin ich zu sehr noch auch in Berlin verhaftet und habe noch das geteilte Berlin zu lebhaft miterlebt, um eine gewisse Skepsis gegenüber diesen doch in gewisser Weise planwirtschaftlichen Vorstellungen zu haben. Aber das ist eine Glaubensfrage. Ich will da gar nicht beanspruchen, dass ich davon viel verstehe, weil es natürlich keine juristische Frage ist, ob diese Form von Industriepolitik tatsächlich funktioniert. Ich habe Alexandra Giese, die da auch sehr überzeugt davon war, dass das richtig ist, gefragt nach einem, was sie an positiven Beispielen einfällt in Europa, wo mal diese Form von Industriepolitik funktioniert hat. Und sie hat mir den Airbus als Beispiel dort genannt. Kann man darüber diskutieren.
Es gibt eine zweite Unschärfe dieses Tech-Packs. Das eine ist das Thema, was Souveränität genau bedeutet. Das andere ist die Fragestellung, sind das jetzt Regeln, die die EU aufstellt für öffentliche Stellen? Oder sind das nicht auch Regeln, die letztlich in die Privatwirtschaft rüber diffundieren sollen? Und da ist es interessant, was die Vizepräsidentin Birkhuhn unter dem Stichwort EU-Open-Source-Strategie erzählt. Da sagt sie nämlich, jedes Jahr geben wir rund 264 Milliarden Euro für proprietäre digitale Produkte und Dienstleistungen aus, die nicht aus der EU stammen. Mit Verlaub, das sind nicht nur Ausgaben, die 264 Milliarden, nicht nur Ausgaben der öffentlichen Hand oder der EU. Und genau in diesem Kontext sagt sie auch vollkommen zu Recht, wir können diesen Weg hin zu einer technologischen Souveränität nicht nur von staatlicher oder supranationaler Seite angehen, sondern wir brauchen dafür auch die Privatwirtschaft, die mitzieht, und wir brauchen private Investoren, die uns bei dieser Open-Source-Strategie unterstützen. Und da wird es aus meiner Sicht wieder weich oder unklar, auf wen genau jetzt diese Strategie abzielt. Wie gesagt, dass die öffentliche Hand vielleicht auch immer unter den Gesichtspunkten der Garantie von bestimmten staatlichen Leistungen, der Daseinsvorsorge oder in Bezug auf Einschränkungen, die der Sicherheitsbereich mit sich bringt, besondere Anforderungen hat, auch bei der Frage der Auswahl der Anbieter. Das mag sein, aber die Privatwirtschaft dort mit einzubeziehen, das ist schon ja ein etwas unklarer Schritt.
Können Sie ja nur um die Ecke. Eins habe ich noch vergessen zu erwähnen, Risk Assessment. Mhm. Also Risk Assessment ist jedenfalls, wenn man so unser Themenspektrum hat, mir das erste Mal begegnet bei der DSGVO. Mhm. Risk Assessment, und jetzt bin ich ein bisschen boshaft, das ist natürlich Heaven for Bürokraten und Compliance Officers.
Oh yeah.
Ja, da kann man sich Stunden und Tage und Wochen mit beschäftigen und kann sie dick machen und dicker machen und dicker machen. Ob damit, also dann gibt es den Glauben, damit würde Sensibilität geschaffen. Mhm. Mein Glaube ist, dass das tatsächlich Früchte trägt, diese Risk Assessment, ist eher schwach ausgeprägt, sondern ja. Es kommt ja meistens das heraus, was man herausbekommen möchte. Das ist
ein tolles Geschäftsmodell für Großkanzleien, die gerne umfangreich dazu Stellung
nehmen. So ist es. Das hat aber die Europäische Kommission nicht davon abgehalten, dann mit dem RI Act dann die nächste Form des Risk Assessment einzuführen. Und jetzt wird vorgeschlagen in Artikel 29 des Entwurfs, dass Sovereign, oh, jetzt gibt es ein schlimmes Wort, das kann ich ganz schwer nur aussprechen auf Englisch, deswegen sage ich es mal auf Deutsch, das Souveränitätsrisk Assessment. Also jetzt sollen öffentliche Stellen, jedenfalls in vielen Bereichen, sollen dazu verpflichtet werden, bevor sie Cloud-Dienste einsetzen, zunächst einmal ein Risk Assessment zu machen. Und ich sage es jetzt einfach ungefiltert, wie ich sehe. Ich glaube, dass die Hauptwirkung, die eine solche Vorschrift hätte, ist, Stellen zu schaffen in der Verwaltung, die sich dann mit diesen Dingen befassen. Aber dass eine Polizeibehörde, die dort auch durchaus von erfasst wäre, innere Sicherheit ist eine der Stichworte, dass eine Polizeibehörde, die eine problematische Cloud-Anwendung einsetzen möchte, weil sie davon überzeugt ist, dass sie das für ihre Arbeit braucht, dass sie sich durch ein Sovereignty Risk Assessment davon abhalten lässt, das kann ich mir beim besten, das halte ich, oder jetzt sage ich es noch ganz scharf, das halte ich für naiv.
Ja. Aber um es ironisch zu kommentieren, das könnte eine Form von Grundrechtsschutz durch Verfahren sein, lieber Nico. Nämlich die Polizeibehörde kommt dann jedenfalls erst später in die Nutzung dieser Tools, was ja auch schon ein Gewinn für unsere Grundrechte sein kann.
We will see. Es kann ja immer sein, wenn man Prognosen macht, wie ich gerade, dass das nur zum Stellenschaffen dient, dann haben es ja die Prognosen immer in sich, dass sie zutreffend sein können oder dass sie sich auch als falsch erweisen. Das gilt für meine Prognosen nicht anders als wie für andere auch. Wir haben noch ein Thema, auf das ich aufmerksam geworden bin, da bin ich drüber gestolpert. Die ehemalige Verfassungsrichterin, mit der ich ja hier auch schon einmal ein Gespräch hatte über ihre Untersuchung, die sie gemacht hat, über die Art und Weise, wie verfassungsgerichtliche Entscheidungen weltweit entstehen, hat sie im Auftrag der Konrad-Adenauer-Stiftung eine ganz, ganz dickleibige Studie gemacht, die ich sehr interessant fand. Gertrude Lübbe-Wolf aus Bielefeld postet dieser Tage oder weist dieser Tage auf einen Beitrag im Verfassungsblog hin, und ich bin gestolpert über die jetzt bei ihr doch auffällige Deutlichkeit, mit der sie das kommentiert hat. Da geht es nämlich mal wieder um Meinungsfreiheit, wie wir gleich sehen werden. Und Da kommentiert sie, werden wir vor lauter Panik selbst autoritär? Ich sehe da verschiedene Anzeichen. Das ist ja eine ziemlich harte Formulierung, die sie hat. Und wir werden jetzt sprechen über einen Fall, in dem es um jemanden geht, der sehr eigenwillige Auffassungen zu dem Ukraine-Russland-Konflikt, zu dem Krieg, dort hat. Und wo ich mich jedenfalls dann daran erinnere, das sind Auffassungen, die ich nun also überhaupt nicht teile und auch abwegig, wenn ich gar irre finde. Aber da ist ja immer die Meinungsfreiheit besonders gefragt, wenn man also bei der Toleranz von Meinungen, wo man sagt, also der hat's ja nicht mehr alle, nicht? Ja. Ja, und der hat, also das ist ein Schweizer Bürger, du wirst gleich ein bisschen mehr darüber erzählen, der gesagt, die Ukraine habe mit Blick auf die von ihr angestrebte Westintegration ein Interesse an ihrer eigenen Invasion gehabt.
Die wurden also eine Invasion durch Russland gehabt, ja.
Genau.
Ja.
Die haben, also sie haben das selbst gewollt. Die russische, dann nennt er es auch noch in dem schönen Formulier, militärische Spezialoperation, sei von der Ukraine durch einen intensivierten Beschluss der abtrünnigen östlichen Regionen und Krim provoziert worden. Das ist 2014. Und er verweist dann auch wiederum regelmäßig auf eine Aussage irgendeines Beraters von Zelensky, einer angeblichen, wonach nur eine NATO-Mitgliedschaft die Ukraine dauerhaft vor einer Zwangsrussifizierung schützen könne. Also die haben den Krieg im Prinzip selber angezettelt und den Überfall auf die Ukraine, weil sie dadurch sich erhofft haben, in das Tor des Westens hereinzukommen, in die EU und in die NATO und so weiter und so fort. Also das sind Dinge, die sicherlich auch andere verbreiten, aber jetzt Sachen, wo ich auch denke, also na, das ist abwegig, nicht?
Ja. Aber dazu ist ja die Meinungsfreiheit gerade da, sich auch erschüttern zu lassen, sich auch in gewisser Weise empören zu lassen. Und Jacques Beau, das ist der Betroffene, über den wir gleich noch näher reden werden, ist nicht niemand, sondern ein Schweizer Militäranalyst. Er war Oberst und langjähriger UN- und NATO-Mitarbeiter. Also der steckte ziemlich tief drin im militärischen System und hat jetzt Äußerungen von sich gegeben, die jedenfalls dazu führten, dass der Rat der Europäischen Union im Dezember 2025 ihn auf eine sogenannte Sanktionsliste gesetzt hat. Er war nicht der Einzige. Da sind zahlreiche andere Personen und Organisationen auf eine Sanktionsliste gesetzt worden, die der Abwehr russischer Informationsmanipulation und Einflussnahme dienen soll. Also man hat ein System in der EU entwickelt, das fußt auf einem Beschluss der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik des Rates. Und dazu gibt es auch eine entsprechende Verordnung. Wer die nachlesen will, EU-Verordnung 2024-2642. Und da macht sich sozusagen die Europäische Union Gedanken um die eigene Wehrhaftigkeit. Wie geht man damit um, wenn Fake News, manipulierte Informationen innerhalb der EU für Unklarheiten sorgen, die letztlich unsere Wehr- und Widerstandsfähigkeit in Frage stellen? Das haben sie bei Jacques Beau bejaht. Also da hat sich der Rat der Europäischen Union, also die Vertreter der mitgliedstaatlichen Regierungen, zusammengefunden und haben gesagt, der Jacques Beau, der kommt auf die Sanktionsliste. Das hört sich ja relativ formal an, aber die Folgen sind absolut gravierend. Das bedeutet zum Beispiel, dass sein Vermögen eingefroren wird. Also wenn er jetzt auf seine Bank geht, er wohnt in Brüssel zurzeit, dann wird die Bank ihm kein Geld mehr auszahlen. Und jede Bereitstellung von Geldern oder wirtschaftlichen Ressourcen ist verboten. Jetzt müssen wir keine Angst haben, dass er sich seine Frühstücksbrötchen nicht mehr kaufen kann. Also so eine gewisse sozusagen Grundsicherung wird noch gewährleistet, auch nach den Vorschriften der Verordnung. Aber große Sprünge kann er nicht mehr machen. Er darf das EU-Gebiet weder betreten noch verlassen. Also er darf nicht reisen innerhalb der EU, ist also jetzt auf Brüssel oder Belgien begrenzt. Und hat keine funktionsfähigen Konten mehr, hat kein Einkommen mehr, hat keine legale Reisemöglichkeit, auch keine Reisemöglichkeit in seiner Heimat Schweiz. Und da kann man nur sagen, wow. Also da sind wir natürlich jetzt an einem Punkt angekommen, der absolut grundrechtsrelevant ist. Und wenn man sich dann die Umstände anschaut, wie man auf die Sanktionsliste draufkommt, da kann man nur sagen, ich verstehe Frau Lübbe-Wolf sehr gut, dass sie die Grundrechtsbedeutung innerhalb der EU anmahnt. Man kommt auf diese Liste durch einen einstimmigen Beschluss des Rates, ja, immerhin einstimmig, das gibt eine gewisse Absicherung, aber dieser Beschluss wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefasst und ohne jede vorherige Anhörung der betroffenen Person. Herzlichen Glückwunsch. Das ist so offenkundig im Konflikt mit den Grundrechten und Grundfreiheiten, auch nach der EU-Grundrechtecharta, dass man letztlich nur mit den Ohren schlackern kann und mit dem Kopf den Kopf schütteln muss. Die Sanktion wird dann, dieser einstimmige Beschluss, wird im Amtsblatt veröffentlicht und das war's. Und alles, was die betroffene Person oder Organisation machen kann, ist dann zu versuchen, nachträglich Rechtsschutz zu erlangen. Immerhin, das geht. Aber es ist natürlich auch von den Folgen, gerade für Einzelpersonen, für Individuen, die jetzt nicht gerade ein russischer Oligarch oder ein ausländischer Anführer eines Terrorstaates ist, aus meiner Sicht völlig deplatziert. Was wird ihm vorgeworfen? Also der Beschluss hat eine gewisse Begründung. Es wird ihm vorgeworfen, er sei regelmäßig Gast in prorussischen Fernseh- und Radioprogrammen. Aha, nehmen wir mal zur Kenntnis. Wenn man das genauer untersucht, stellt man fest, dass er da seit etlichen Jahren, jedenfalls vor der Invasion in der Ukraine, nicht mehr war. Und er fungiere als Sprachrohr für prorussische Propaganda. Jo, und verbreite entsprechende Verschwörungstheorien, indem er beispielsweise die Ukraine, du hast es gesagt, Nico, bezichtigt, die eigene Invasion herbeigeführt zu haben, um der NATO beizutreten. Also Sprachrohr für prorussische Propaganda, wow. Also da geht's ganz offensichtlich um Meinungsfreiheit und die Grenzen der Meinungsfreiheit. Und da, glaube ich, verstehe ich nicht nur Lübbe Wolf gut, da verstehe ich auch Ninon Kolnerik, frühere Richterin des Europäischen Gerichtshofs, die sich dieses System der Sanktionierung angeschaut hat und gesagt hat, das ist unvereinbar mit der EU-Grundrechtecharta, insbesondere Artikel 11 der Grundrechtecharta der Meinungsfreiheit, natürlich auch unvereinbar mit Bewegungsreisefreiheit und Ähnlichem. Das verstehe ich gut, dass sie da so kritisch ist. Auch kritisch war, das war meine Quelle, die ich mir näher angeschaut habe, Professor Bernhard Wegener, Professor der Uni Erlangen-Nürnberg, der im einem Beitrag auf Verfassungsblog von verfassungsblog.de sich auch sehr sachlich, aber auch sehr kritisch damit auseinandersetzt und zum Ergebnis kommt, wow, da gehen Grundrechtsstandards verloren. Wenn abweichende Meinungsäußerungen, und seien sie auch wirklich schwierig, indiskutabel oder empörend, zu solchen Sanktionierungen führen.
Nicht bekannt ist uns, ob es dort ein Verfahren gibt. Da müsste ja eine Klage beim Europäischen Gericht zulässig sein. Wir werden davon dann hoffentlich noch mal hören. Du hast gesagt, genau, das war der Verfassungsblock, ist unsere maßgebliche Quelle auch für den Fall hier gewesen. Professor Wegener aus Universität Erlangen-Nürnberg, du hast es erwähnt, der hier dann unter anderem auch hinweist auf ein Statement des stellvertretenden deutschen Regierungssprechers Martin Giese, der zu dem Fall gesagt hat, alle, die auf diesem Feld unterwegs sind, müssen damit rechnen, dass es auch ihnen passieren kann. Da klingen noch die Chilling Effects, die eine solche Maßnahme hat, durch. Und dann kommentiert Wegener, und das ist bemerkenswert, vor diesem Hintergrund klinge eine solche Aussage weniger wie die eines Regierungsvertreters in der Europäischen Union, als wie die Drohung eines russischen Offiziellen. Das ist hart,
aber... Das ist scharf, aber völlig nachvollziehbar. Das sind wirklich empörende Äußerungen. Das kann auch Ihnen passieren. Pass auf, was du sagst. Ja.
Und der weitere Hintergrund, und deswegen glaube ich, passt es auch eigentlich gut in manche anderen Folgen, die wir jetzt zum Thema Meinungsfreiheit hier gehabt haben. Das bemerkt Wegener auch. Er sagt nämlich dann, die rechtswidrigen, hysterisch anmutenden und dummen Sanktionen, ja, sie sind tatsächlich dumm, weil sie ja nicht genau hinschauen, sind damit Ausdruck einer weiter ausgreifenden Krise der Meinungsfreiheit. Und da ist wohl einiges dran, dass wir es nicht mehr aushalten. Damit komme ich zum Anfang, wo ich sagte, also das sind Äußerungen, wo man denkt, also der hat sie nicht mehr alle, die Bereitschaft zu Verboten und zu Sanktionen zu greifen, wenn man Meinungen dann hört, die man für unerträglich hält, die ist einfach viel zu groß, diese Neigung. Und sie führt dazu, dass die Leute dann, und es ist ja dann sogar beabsichtigt, wenn man hier diese dumme Aussage von dem Regierungssprecher hört, dann auch die einschüchternde Wirkung dort dazu nimmt, dann haben wir tatsächlich ein Problem mit der Meinungsfreiheit, das sich auch hier einmal wieder manifestiert. Stefan, wir sind am Ende unserer Folge und müssen jetzt wieder zurück in die Datenschutzkonferenz und uns spannenden Fragen des Datenschutzes widmen. Ich bin gespannt auf das Panel, was wir morgen Vormittag gemeinsam machen. Ich mache jetzt am Schluss nochmal den Werbeblock für alle, die dieses Jahr die Kölner Tage Datenschutz verpassen. Das ist immer ein Highlight in meinem Kalender, nicht nur, weil ich da zufällig einer der Tagungsleiter bin, sondern auch, weil ich einfach die Qualität der Diskussionen, die wir dort immer jedes Jahr haben, besonders schätze und dann immer gerne hierher komme. Bitte schon einmal vormerken, am 24. und 25.06.2027 wird es die Kölner Tage Datenschutz 2027 geben. Und wer sie dieses Jahr 2026 verpasst hat, der sollte gleich doppelt hingehen, 2027. Jo, damit sind wir am Ende. Freuen uns über alle, die uns hier bis zum Schluss zugehört haben. Wir freuen uns auch über alle Zuschriften. Wir haben bisher eine ganz, ganz zauberhafte Zuschrift aus Österreich. Schönen Gruß bekommen. Und bis zum nächsten Mal.
Eines kritischen Hörers, der uns inzwischen wieder mit großer Freude zuhört. Was kann es Schöneres geben, als Hörer zurückzugewinnen? Alles Gute.
Doppelt gute Grüße nach Wien. Bis dann.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.